Dann herzlich willkommen zu meinem zweiten Vortrag am heutigen Tage. Das ist dann inzwischen auch der insgesamt 25. den ich auf den Chemnitzer Linux-Tagen halte. Und Thema mal wieder völlig überraschend für mich, Kryptographie, beziehungsweise diesmal das Thema konkret, die Kryptokalypse, Postquantenkryptographie und Open-Source-Software. Kurz zum Überblick, was werde ich hier erzählen? Ich gebe eine kurze Einführung, mache ein ganz klein wenig Grundlagen Richtung Physik und Mathematik, ohne da jetzt irgendwie eine Physik- oder Mathematik-Vorlesung daraus machen zu wollen. Erzähle dann so ganz klein bisschen was zum Thema Quantencomputer, warum das für uns jetzt wichtig ist, insbesondere in der Kryptographie. Und dann werde ich was zu den inzwischen standardisierten quantensicheren Algorithmen erzählen. Und abschließend ein bisschen was zum Stand der Dinge, was die konkreten Implementierungen im Open-Source-Universum angehen, erzählen. Und dann noch ein kurzer Überblick oder ein kurzer Abriss, was sollte man tun, wenn man von Kryptographie, Quantenkryptographie betroffen ist. Ja, kurz zu mir als Background. Ich habe Mitte, Ende der 80er Jahre in der Arbeitsgemeinschaft Junge Techniker angefangen, auf einem Robotron KC85-3 mich mit der Informatik zu befassen, also mich sanft anzunähern. Und habe dann angefangen, so Anfang, Mitte der 90er Jahre in der Open-Source-Szene unter Linux, dann NetBSD, als NetBSD-Entwickler auch, mich mit IT-Sicherheit, insbesondere Kryptographie, zu befassen. Mache das inzwischen seit fast 30 Jahren. Habe mich zwischenzeitlich aus der Sicherheitsforschung, unter anderem auch mit der Psychologie der Sicherheit und Fachdidaktik der Kryptographie befasst. Und bin jetzt seit 2022 Sicherheitsarchitekt beim öffentlichen IT-Dienstleister für mehrere Bundesländer, wo ich auch in einem Projekt bin, das eine etwas längere Laufzeit hat, wo wir dieses Thema also auch schon von Anfang an mit begleiten und bearbeiten werden. Insofern versuche ich mal, meine Erkenntnisse hier aus der Arbeit und aus meinem privaten Umfeld mit reinzubringen. Ja, wer mich bisher noch nicht gesehen hat oder gehört hat hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen, ich habe ja schon den einen oder anderen Kryptographie-Vortrag gehalten. Die neueren davon finden sich ja dann auch in der CCC-Mediathek zum Anschauen. Da kann man sich zum Beispiel die Matrix-Verschlüsselung anschauen. Passwortlose Logins mit Passkeys habe ich letztes Jahr hier gehalten. Das ist auch relevant. Da trifft nämlich diese Quantencomputing- oder Postquantenkryptographie auch noch zu. Da gibt es nämlich inzwischen noch keine Standards, die sich zum Beispiel mit den Passkeys befassen. Insofern könnt ihr euch da nochmal die Informationen holen, wenn ihr die jetzt hier noch nicht habt. Ansonsten muss ich kurz schauen. Ja, ich habe auf meiner Webseite und ich glaube auch schon, also ich habe der Orga meine Folien schon geschickt, diesmal sogar vor den CLTs, insofern sind die schon online. Ich habe einmal meine Präsentationsfolien dort online und eine Handout-Version, die kann man ausdrucken. Und in der Handout-Version ist nochmal so ein kleines Glossar drin, das ich über diverse Krypto-Vorträge da zusammengesammelt habe. Also wenn jetzt nicht jedem klar ist, was ephemeral bedeutet, steht das im Glossar drinne. Und ich habe zusätzlich da auch die Literatur entsprechend drin. Ne? Also wie sich das für einen wissenschaftlichen Beitrag gehört, alles natürlich mit Zitationen entsprechend belegt. Die sind allerdings hier auf den Präsentationsfolien nicht drin, das wäre ein bisschen unübersichtlich. Im Handout sind die dann aber entsprechend da. Da kann man also nachlesen, was denn da die 1, 2, 3, 4, 5 an Literatur bedeutet. Ja, warum das Ganze? Ne? Nochmal kurzer Recap. Was ist asymmetrische Kryptographie überhaupt? Beziehungsweise warum haben wir da jetzt ein Problem? Naja, asymmetrische Kryptographie ist oder besteht aus einem Schlüsselpaar, aus einem privaten oder einem geheimen und einem öffentlichen Schlüssel. Naja, das Grundprinzip aller öffentlichen Schlüssel oder der gesamten Public-Key-Kryptographie ist, wir würfeln eine Zufallszahl aus, wir führen eine Schlüsselgenerierungsoperation durch, daraus leiten wir dann ein Secret und ein Public-Key ab und den Public-Key können wir veröffentlichen. Ne? Ist also alles total simpel, was wir in der Kryptographie machen. Wir müssen es halt nur mit relativ großen Zahlen dann tun. Anforderungen an diese Schlüsselgenerierung sind, die Zufallszahl muss möglichst zufällig sein und möglichst groß sein. Ja, und die dritte Anforderung ist, diese Schlüsselgenerierungsoperation ist nicht umkehrbar. Ja, das muss also irgendwas Mathematisches sein, was in eine Richtung leicht, aber nicht in die andere Richtung umkehrbar leicht geht. Der große Vorteil der asymmetrischen Kryptographie ist, der Schlüsselaustausch muss nicht geheim gehalten werden. Ich kann also den öffentlichen Schlüssel, deswegen heißt er so, veröffentlichen und kann ihn auf meine Webseite packen, per Fax schicken, per Postkarte, auf eine Visitenkarte drucken, was auch immer. Jeder Webserver, der TLS anbietet, bietet seinen öffentlichen Schlüssel dort im TLS-Handshake an. Und das ist das Schöne daran, weil so brauche ich keinen sicheren Kanal mehr, um irgendwie Kryptographie sicher herzustellen. Ich muss also kein Geheimnis mehr sicher übertragen. Und mit Hilfe asymmetrischer Kryptographie werden dann auch so kleine Nebensächlichkeiten wie digitale Signaturen möglich. Die gäbe es ohne asymmetrische Kryptographie nicht. Bisher ist es so, dass die Schlüsselgenerierungsoperationen, die wir in der Praxis einsetzen, entweder auf Primfaktoren basieren, das ist das klassische RSA-System, oder auf diskreten Logarithmen in endlichen Körpern oder diskreten Logarithmen über elliptischen Kurven. Das ist dann die elliptische Kurvenkryptographie. Ich zeige noch mal kurz hier auf einer Folie ein Beispiel aus der RSA-Challenge. Das war ja ein Wettbewerb, ich weiß gar nicht, ob da noch läuft, aber es war ein Wettbewerb schon in den 2000er Jahren. Ich glaube, der ist sogar schon in den 90ern begonnen worden. Und zwar ging es darum, RSA zu faktorisieren, das heißt also die entsprechend große Zahl zu zerlegen. Hier oben seht ihr auf den vier Zeilen, das ist eine solche RSA-Zahl. Und hier drunten sind die beiden Primfaktoren. Das heißt, die beiden Zahlen hier unten miteinander multipliziert ergeben die große Zahl. Ne? Und wie man relativ einfach nachvollziehen kann, ist, die beiden Zahlen multiplizieren, das ist eine relativ triviale Operation. Der Rückkehrschritt, also der Umkehrschritt, ne, von der großen Zahl zu diesen beiden kleinen Primzahlen zu kommen oder zu diesen Faktoren zu kommen, ist dann doch durchaus aufwendig. Und das ist genau die Sicherheit, auf der diese Public-Key-Kryptographie beruht. Wir haben jetzt allerdings schon bei RSA das Phänomen, dass man bereits 2009 mit Großrechner bzw. verteiltem Rechnen diese RSA 768, also 768-bittige RSA-Zahl, faktorisiert hat. Also schon vor ein paar Jahren mit Hilfe von ca. 2000 CPU-Jahren auf 2,2 GHz Opteron-CPUs, verteiltes Rechnen damals genutzt, konnte man diese 768-Bit-RSA-Schlüssel faktorisieren. Das heißt also, große Akteure, die sich diese 2000 CPU-Jahre leisten können, da zählten also nicht nur staatliche Akteure zu, sowas kann auch ein Hyperscaler wie Amazon. Die bieten sowas an, da kann man die Rechenzeit mieten für ein paar Euro oder Dollar und dann kann man selber solche kleinen RSA-Zahlen faktorisieren. Das heißt, RSA hat da schon Probleme, lange bevor Postquantenkryptographie für uns relevant wird. Asymmetrische Kryptographie hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Sie ist signifikant langsamer als symmetrische Kryptographie. Wir sprechen da so von einem Faktor 1000. Das macht sich bemerkbar bei großen Datenmengen. Also wenn ich irgendwie früher halt eine DVD verschlüsseln will, heute irgendwas anderes, einen Film oder größere Datenmengen, dann kostet mich das wesentlich mehr Rechenzeit und Arbeitsaufwand. Deshalb nutzt man in der Regel Key Encapsulation Mechanismen. Die sind für uns auch noch relevant in der Postquantenkryptographie. Das heißt, wenn ich große Datenmengen habe, dann werden diese Datenmengen mit einem Sitzungsschlüssel symmetrisch verschlüsselt. Ich generiere im Hintergrund einfach zufällig einen Schlüssel, ein Schlüssel für die symmetrische Kryptographie. Der kann dann auch mit 256 Bit äußerst zufällig sein. Den muss sich ja niemand merken. Und dann verschlüssele ich mein Datum, meine DVD oder mein Backup-Band mit 20 Terabyte an Backup-Daten mit diesem symmetrischen oder mit diesem Schlüssel symmetrisch. Und dann verschlüssele ich nur noch diesen relativ kleinen Session-Key mit einem asymmetrischen Schlüssel asymmetrisch. Das heißt, ich muss diese komplexe, teure, aufwendige asymmetrische Kryptographie nur auf diesen sehr kleinen 256-Bit großen Sitzungsschlüssel anwenden und nicht mehr auf dem 20-Terabyte Backup-Band. Das spart also unglaublich viel Zeit. Das Chiffrat besteht dann, also das, was hinten rauskommt, besteht dann zum einen aus dem chiffrierten Klartext, also die 20-Terabyte Backup-Daten, die ich da verschlüsselt habe, plus dem Session-Key, der aber nicht weiter ins Gewicht fällt, was Größe und Platzbedarf angeht. Vorteil ist, wie gesagt, ich kann das Ganze asymmetrisch nutzen und kann eben damit Rechenzeit massiv einsparen. Das passiert zum Beispiel auch bei GnuPG. Wenn ich mit GnuPG im MUD eine verschlüsselte E-Mail schicke, wo eine, sag mal, 5 Megabyte PDF anhängt, macht MUD bzw. GnuPG das im Hintergrund automatisch. Da wird der Sitzungsschlüssel ausgewürfelt, symmetrisch verschlüsselt, die PDF wird verschlüsselt und dann wird der Sitzungsschlüssel asymmetrisch mit unseren GnuPG-Schlüsseln jeweils verschlüsselt. Das ist also die Funktionsweise eines Key Encapsulation Mechanism, einem KEM. Wichtig ist, wenn man sich so einen KEM anschaut, der bietet erstmal so keine Perfect Forward Secrecy. Das heißt also, sollte der private Schlüssel irgendwann bekannt werden, kann ich mit dem privaten Schlüssel, den ich dann stehle oder irgendwie den ich faktorisieren kann oder wie auch immer rankomme, kann ich alle vergangene Kommunikation damit auch entschlüsseln. Wenn ich also ganz klassisch meine E-Mails mit GnuPG verschlüsselt habe, mit solch einem RSA 4096 Schlüssel, hat das zur Folge, dass jemand, der meine E-Mails mitgeschnitten hat, beim Brechen oder Bekanntwerden meines Schlüssels, meines privaten RSA-Schlüssels, alle meine bisherigen E-Mails, die er mitgeschnitten hat, entschlüsseln kann. Das ist dieses Schlagwort Harvest Now, Decrypt Later, was also gewisse Geheimdienste oder Dienste machen müssen oder sollen, was deren Auftrag ist. Daten mitschneiden, insbesondere verschlüsselte Daten, um sie dann später entschlüsseln zu können, wenn die Rechentechnik oder die Mathematik soweit ist. So, und jetzt gucken wir nochmal nach dem kurzen Rückblick, was ist denn asymmetrische Kryptographie rein, was bedeuten denn die Quantencomputer für uns? Ne? Quantencomputer ist ein Forschungsfeld. Ich habe diesen Vortrag hier genau so im September letzten Jahres, also vor knapp sieben Monaten, in Kiel auf den Kieler Linux-Tagen das erste Mal gehalten und seitdem hat sich schon wieder ein bisschen was getan in der ganzen Welt. Quantencomputer selber sind kein neues Konzept, die werden jetzt erst praktisch möglich. Ne? Deswegen taucht das jetzt auf einmal in der Diskussion so weit auf. Paul Benioff und Richard Feynman haben den Begriff geprägt und beschrieben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ne? Das sind also Begriffe, die sind schon etwas älter. Und zwar so alt, dass Computer noch nicht Heimcomputer waren. Ne? Dass man also nicht jeder hatte zu Hause einen PC stehen oder ein Smartphone in der Tasche, sondern zu einer Zeit, als man irgendwo Großrechner an Universitäten und so weiter rumstehen hatte. Quantencomputer arbeiten mit geeigneten quantenmechanischen Systemen. Das ist eine wunderbare rekursive Definition. Und die Konsequenz daraus ist, dass eben diese quantenmechanischen Systeme aufgrund der Superpositionszustände und der Quantenverschränkung einen wohldefinierten Zustand einnehmen können, ohne dass man jedem Teilsystem einen wohldefinierten Zustand zuordnen kann. So viel jetzt zur theoretischen Definition. Das ist das, was die Physiker da machen. Die große Konsequenz daraus ist, dass der Quantenparallelismus, so nennt man das, dann mehrere Operationen quasi parallel ausführen kann. In der Praxis oder in der Theorie ist es so, dass man, um diese Operationen zu beschreiben, in der Physik den Begriff des Qubits geprägt hat. Ne? Abgeleitet vom Bit, das man aus der normalen Informatik kennt oder aus der klassischen Informatik, hat man eben den Begriff Qubit geprägt. Das ist das Quantenbit. Und dieses Quantenbit beschreibt dann 2 hoch n sicher unterscheidbare, also messbare Zustände. Und die Messbarkeit ist ein riesentechnisches Problem, was Quantencomputer angeht. Also das ist einfach ein Implementierungsproblem. Das, was hier beschrieben wurde zu den Zeiten, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist Paper 7 hier sogar noch, geht auf Einstein zurück, also irgendwann in den 30er Jahren entstanden. Das sind also alles theoretische Überlegungen gewesen, die bis jetzt oder die jetzt versucht werden, praktisch umgesetzt zu werden. Und daran hapert es leider in der Praxis noch. Ne? Also in der Theorie hat man auch schon nachgewiesen, dass mit den entsprechenden Algorithmen ein Quantencomputer, der 50 Qubits bietet als Rechenleistung, RSA brechen kann. Ne? Ich habe leider nicht rausgefunden aus diesem Ursprungspaper, wie viel Bit das RSA hat. Ich vermute mal eher so 768. Aber ist ja auch egal, also man sieht, 50 Qubits ist relativ wenig. So, jetzt schauen wir in die Praxis, nachdem die Theorie gesagt hat, 50 Qubits reichen, kommt die Praxis daher und sagt, naja, wir haben in der Realität bis 2022 die Systeme gebaut mit 433 Qubits. Wir können also 2 hoch 433 Zustände entsprechend darstellen und messen. Und damit ist es bisher noch nicht gelungen, ansatzweise dreistellige Zahlen zu faktorisieren. Also der höchste Faktorisierungserfolg ist nach meinem Kenntnisstand irgendwo immer noch die 21. Ich weiß nicht, ob da inzwischen ein bisschen mehr passiert ist, aber man ist noch ganz weit weg, überhaupt nur RSA 768 zu faktorisieren, obwohl das klassische Opterons vor 15 Jahren schon konnten. Oh, und dann haben wir bei den Quantencomputern einfach Implementierungsprobleme, und zwar Phänomene wie das Quantenrauschen. Wir haben also bei jedem Quantencomputer immer grundsätzlich den systematischen Messfehler da drin. Und das ist dieses Quantenrauschen. Ich habe ein Paper gefunden aus der Nature vom Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium, LIGO. Die haben beschrieben, was bei einer solchen Messung passiert. Und zwar haben die einen 40 Kilogramm schweren Spiegel des Gravitationswellendetektors beobachtet. Das ist also der Spiegel, den sie brauchen, um diese Gravitationswelle zu messen, also um fundamental diese Qubits ausmessen zu können, um deren Zustände zu bestimmen. Das ist, um es mal spitz zu übertreiben, quasi der Schreiblesekopf des Quantencomputers. Also was bei der Festplatte der Schreiblesekopf ist. Und dieser 40 Kilogramm schwere Gravitationswellendetektor wird um, jetzt muss ich gucken, 10 hoch minus 20 Meter verschoben durch die Messung. Das heißt also, der wird um 100 Milliardstel eines Wasserstoffatomdurchmessers verschoben und verfälscht mit dieser Verschiebung die Messung. Das sind also die ganz praktischen Probleme, die da auftreten. Und das ist eben die Frage, ob es denn mit den Quantencomputern überhaupt jemals so kommen wird, dass sie wirklich große RSA-Zahlen brechen können. Wir wissen aus der Theorie bzw. aus der Logik, dass Quantencomputer klassische Computer simulieren können und umgekehrt. Es gibt Programme, wer also möchte, kann sich gerne schon von IBM und so weiter Open-Source-Bibliotheken runterladen, mit denen man Quantencomputer simulieren kann. Na, da gibt es auch Visualisierungen, das sieht dann alles aus so wie WinAmp 2000, alles lustig bunt und Wellen und Kurven und so weiter. Und da kann man entsprechend mitarbeiten, ne? Oder mitarbeiten und was mitmachen. Es gibt auch formal die Herleitung und Beweis für die Quanten-Turing-Maschine und Quantenkomplexität, die analog zur klassischen Komplexität sind. Ne? Also wer Informatik, da so Grundlagen, Logik, theoretische Informatik und so weiter gehört hat, kennt ja das Konzept Turing-Maschine, Komplexitätsklassen, P gleich NP und so weiter. Spielt ja in der Kryptographie auch eine Rolle. Das lässt sich analog 1:1 auf Quantencomputer übertragen. Ne? Die werden also genau solche Komplexitätsklassen haben und damit arbeiten können wie wir, wie klassische Computer. Und daraus abgeleitet gibt es dann noch den Zeitpunkt der sogenannten Quantenüberlegenheit oder ja, in der Diskussion gerade als Q-Day bezeichnet. Das ist dann der Zeitpunkt, ab dem ein Quantencomputer, der existiert, Probleme lösen kann, die der klassische Computer nicht mehr in realisierbarer Zeit lösen kann. Zum Beispiel im RSA 2048 zu faktorisieren oder RSA 4096 oder noch größer. Und das ist dann genau der Punkt, ab dem dann RSA eben komplett hinfällig wäre. Und nicht nur RSA ab dem Zeitpunkt, sondern auch Kommunikation, die mit RSA bis zu diesem Zeitpunkt geschützt wurde. Und wenn wir über Quantenkryptographie oder Quantencomputer reden, dann tauchen immer wieder zwei Algorithmen auf, die für uns relevant sind. Es gibt noch mehr, aber die sind für uns in der Kryptographie eher uninteressant. Und zwar ist der erste der Shor-Algorithmus. Das ist ein Faktorisierungsverfahren. Da geht es also darum, große Zahlen in seine Faktoren oder in ihre Faktoren zu zerlegen. Es ist ein sogenannter Monte-Carlo-Algorithmus, also ein probabilistischer Algorithmus. Das heißt, es gibt Läufe, da funktioniert der schlichtweg nicht. Da gelingt es ihm nicht, die entsprechenden Faktoren zu finden. Das heißt, man muss den Lauf wiederholen. Aber so ein Lauf, der dann eben, ich sag mal, 10 Minuten dauert, den kann man auch gerne wiederholen. Weil der Aufwand, eben 20, 30, 40 Minuten zu warten, immer noch vertretbar ist. Der Shor-Algorithmus berechnet einen nicht-trivialen Teiler einer zusammengesetzten Zahl. Also genau diese Faktorenzerlegung, die die Kryptographie, die asymmetrische Kryptographie, die wir derzeit nutzen, die Public-Key-Verfahren brechen würde. Und zwar in einer polynomiellen Laufzeit. Das heißt also, da muss man sehen, wie viele Qubits der Computer dann wirklich hat und wie das in der Praxis aussehen wird. Aber es werden eben Stunden, maximal Tage sein. Also Laufzeiten, die Kryptographie wirklich realistisch brechen werden. Man ist in Schätzungen davon ausgegangen vor einigen Jahren, dass man zur Brechung von RSA 2048 aus der Praxis heraus, also es stammt aus Forschungslaboren, die Quantencomputer bauen, und die haben geschätzt, dass man ca. 10 bis 100 Millionen Qubits benötigen wird, um RSA 2048 zu brechen. Da sieht man also schon hier den Unterschied zwischen diesen errechneten 50 Qubits für RSA und den doch praktischen dann wenigsten 10 Millionen Qubits. Aufgrund eben dieser ganzen Interferenzen, Rauschen, Messungenauigkeiten und sonstigen Probleme. Es gibt interessanterweise noch ein interessantes Paper, das ist im Juli, August letzten Jahres, also kurz vor meinem Vortrag in Kiel rausgekommen. Das ist die Nummer 14, das stammt vom Chef der chinesischen Quantencomputer-Forschungslabore. Das sind ja große Forschungskonglomerate, also es ist nicht, dass da ein Mensch sitzt und was macht, sondern das sind riesen Physikabteilungen, ähnlich wie beim CERN. Ne? Wenn man sich da Paper reinzieht, da hat man Autorenlisten, die gehen über 20 Seiten. Und die haben ein Paper veröffentlicht und sie sind dort zu dem Schluss gekommen. Ich kann es nicht nachprüfen, weil ich kein Physiker bin und selbst wenn ich Physiker wäre, hätte ich keinen Quantencomputer, um das zu prüfen. Sie kamen eben zu dem Schluss dort, dass der Shor-Algorithmus für hinreichend große Primfaktoren, also alles, was wir jetzt realistisch bei RSA nutzen, 2048 und so weiter, aufgrund des Quantenrauschens würde der Shor-Algorithmus dort eben immer versagen. Wir können also, Sie sagen, wir können in der Praxis keine Quantencomputer bauen, die genutzte RSA-Algorithmen oder Schlüssel brechen können. Ob das so ist, kann ich schwer einschätzen, weil wie gesagt, ich bin erstens kein Physiker, zweitens, es gibt nur eine Handvoll von Laboren, die überhaupt die entsprechenden Maschinen haben oder Geräte haben, um das nachzuprüfen, was da in dem Paper rauskommt. Das muss man also alles in beide Richtungen, also es gibt Publikationen, Google macht gerade wieder einen großen Hype auf, von wegen, wir müssen bis 2029 quantensicher werden, muss man auch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ein weiterer Algorithmus, der hier relevant ist, ist der Grover-Algorithmus. Und das ist die Suche in unsortierten Datenbanken mit einem Aufwand von Groß O in Wurzel N. Das heißt, die Suche in unsortierten Datenbanken wird mit diesem Algorithmus unglaublich schnell möglich. Ich muss also nicht mehr irgendwie lineal oder anderweitig da durchsuchen, da gibt es ja so die Klassiker, Bubble Sort und sowas alles, sondern ich kann hier unsortierte Datenbanken mit relativ wenig Aufwand durchsuchen, und unsortierte Datenbanken sind eben beispielsweise auch der Schlüsselraum. In der Kryptographie wären das eben alle möglichen Schlüssel, die ich nutze, um Daten zu verschlüsseln. In der praktischen Anwendung zum Beispiel ein Passwort, das ich irgendwo für Lux zur Festplattenverschlüsselung nutze. Und da kann ich dann mit so einem Quantencomputer und dem Grover-Algorithmus solche erschöpfende Suche des Schlüsselraums, sprich Durchprobieren aller Passwortkombinationen, um es mal bildlich zu sprechen, relativ zügig durchführen und damit eben auch entsprechende Algorithmen bzw. Schlüssel brechen. Das macht dann eben auch, wenn man in die Hashing-Welt geht, so Sachen wie Kollisionsangriffe und Urbildangriffe möglich. Das heißt, ich habe dann das Problem, dass ich eben zwei unterschiedliche Dateien generieren kann, die beide dieselbe Prüfsumme erzeugen. Also im schlimmsten Fall manipuliert irgendjemand ein CubesOS oder ein TailsOS, baut da ein Rootkit ein und erzeugt dann eine valide Signatur dafür, dass dann derjenige, der das runterlädt und installieren will, nicht bemerkt, dass da ein Rootkit drin ist. es gibt da, wie gesagt, als Konsequenz kommt hier raus, dass das Sicherheitsniveau für symmetrische Verfahren ungefähr halbiert wird. Das heißt, Sicherheitsniveau ist ja das, wo man einschätzt, wie sicher ist der Algorithmus, welche Anforderungen habe ich an den Algorithmus. In der Konsequenz bedeutet das bei einem AES, das einen Schlüssel von 128 Bit nutzt, also dem Sicherheitsniveau von 128 Bit entspricht, dass mit dem Aufkommen der Quantencomputer und dem Grover-Algorithmus das Sicherheitsniveau auf 64 Bit runtergeht. Das ist also nicht mehr vertretbar. Das BSI empfiehlt heutzutage 120 Bit. Aber das Schöne ist, es gibt ja auch AES 256. Und wenn ich 256 halbiere, dann bin ich immer noch über 120 Bit. Das heißt also, wir haben hier ein bisschen Entwarnung, weil die entsprechenden symmetrischen Verfahren nur mit entsprechend großen Schlüsselgrößen benutzt werden müssen. Die müssen nicht komplett ausgetauscht werden. Und da sind wir dann auch schon bei den quantensicheren Verfahren. Bei den symmetrischen Verfahren, ich hatte es eben schon gesagt, das Sicherheitsniveau wird durch Quantencomputer und den Grover-Algorithmus ungefähr halbiert. Das heißt, wir brauchen eine Verdopplung der Schlüsselgrößen oder halt eben Schlüsselgrößen, die eben über 240, 250 Bit liegen. Und die gibt es derzeit schon. Das heißt, wir haben beispielsweise mit AES 256, SHA-256 mit 256, SHA-3 mit 512 oder auch mit dem HMAC AES SHA-Familie über oder größer gleich 256 Bit entsprechende symmetrische Verfahren da, die wir nur entsprechend einsetzen müssen. Die sind nicht mal neu. AES ist ja Anfang der 2000er standardisiert worden, ist gut abgehangen, gut untersucht. Da ist der Handlungsbedarf im Prinzip nur, pass bitte die Schlüsselgröße an. Das können eventuell, wenn man mit Legacy-Hardware arbeitet, so Smartcards oder so, könnte das eventuell Probleme geben oder irgendwelchen sehr, sehr, sehr simplen Embedded-Geräten. Aber da muss man halt in den sauren Apfel beißen und gegebenenfalls Hardware austauschen. Aber im Prinzip ist die Roadmap für symmetrische Verfahren, pass bitte deine Schlüsselgröße auf über 250 an. Ja, und das war es dann im Endeffekt auch schon. Schlimmer wird es für die asymmetrischen Verfahren, denn die sind ja erstmal hinfällig dann, und zwar komplett. Da kann man also auch nichts mit größeren Schlüsselgrößen oder so drehen. Wenn es Quantencomputer gibt, dann ist auch RSA 8000-Bit irgendwann gebrochen. Deshalb wurde ein Standardisierungsprozess gestartet. Und zwar gab es ja früher mal Vorwürfe, schon zu DES-Zeiten in den 70er Jahren, dass die NSA da irgendwelche Manipulationen vorgenommen hat. Wer ein Beispiel will, in meinem ersten Vortrag heute hatte ich was zum Thema Zufallszahlengeneratoren, die von der NSA manipuliert wurden. Diesen Verdacht hatte man damals beim Standardisierungsprozess zu AES auch. In den 90ern wurde ja DES quasi, war ja DES am End of Life. Und man hat festgelegt, wir brauchen einen neuen Standard, wir trauen der NSA nicht. Wir geben das jetzt der NIST. Die NIST ist das National Institutes of Standard and Technology, also das amerikanische Standardisierungsgremium, quasi deren DIN-Institut, oder Deutsches Institut für Industrienormung. So. Und die haben dann erstmal gesagt, was wir, keine Ahnung, was wollt ihr von uns? Also die kannten sich damit nicht aus, haben dann aber den sehr guten Schachzug gemacht, haben sich aus der Wissenschaft von den Kryptologen, Kryptografen, Experten eingeladen und haben gesagt, wie macht man denn so eine Begutachtung? Und man hat einfach ganz klassischen wissenschaftlichen Review-Prozess gemacht, einen offenen, öffentlichen Review-Prozess. Das heißt, es gab damals schon bei AES Call for Papers, Aufruf, reicht was ein? Es wurden Sachen eingereicht. Und dann haben Wissenschaftler mehreren Runden drauf geguckt und versucht, die Algorithmen zu brechen. Und das ist auch gelungen. Es gab Einreichungen, ich erinnere mich immer noch an Magenta, diesen Algorithmus, der eingereicht wurde und der dann während der Analyse schon, also während der ersten Runde schon gebrochen wurde. Ne? Und Endergebnis war, dass man halt festgelegt hat, AES hat die wenigsten Sicherheitsbedenken, hat die besten Implementierungseigenschaften, hat gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Wir haben öffentlich abgewogen, in einem öffentlichen, einsehbaren, dokumentierten Prozess, an dem jeder Wissenschaftler weltweit teilnehmen durfte, der wollte. Und viele haben das auch gemacht. Und man hat eben dann AES standardisiert und das dann 99, glaube ich, 2000 rum, gab es dann die Finale. Standards und seitdem ist AES eigentlich unser Verschlüsselungsstandard. Und genau den Prozess hat die NIST nochmal wiederholt, bloß eben jetzt mit dem Aufruf, ey, wir brauchen was, wenn Quantencomputer Wirklichkeit werden. Das heißt, man hat damals schon auf der Post-Quantum-Krypto 2016 auf einer Konferenz aufgerufen, wir starten jetzt einen Standardisierungsprozess, bitte reicht ein. Und es kam dann zu Einreichungen. Das heißt, es gab insgesamt 23 Signaturverfahren und 59 Key-Encapsulation-Mechanismen, die eingereicht wurden. Es gab dann drei Runden, quasi so Recall-Verfahren. Und man hat dann 2022 nach sehr spannenden Diskussionen die ersten vier Gewinner bekannt gegeben. Und wer das verfolgt hat, diese drei Auswahlverfahren, da hat sich wirklich zwischendrin einiges getan. Also es gab dann so Favoriten, die ins Rennen geschickt wurden, wo alle gesagt haben, jo, die sehen super aus, das wird der Standard werden. Und die sind dann wirklich in der ersten oder zweiten Runde komplett zerstört oder zerlegt worden. Das ist also auch passiert. Ja, es passiert halt, oder das war halt das Ziel, dass wenn die Wissenschaftler da drauf gucken, die Kryptologen, dass man die Algorithmen entsprechend angreift und Fehler und Schwachstellen findet. Und das ist passiert. Es gibt jetzt die ersten vier Gewinner, die stelle ich gleich nochmal ein bisschen näher vor. Und man hat 2025 auch noch zusätzlich Ersatzalgorithmen vorgestellt, beziehungsweise einen Ersatzalgorithmus. Das ist ein Hamming-quasi-zyklischer Algorithmus, der auf ein bisschen anderer Mathematik beruht. Hintergrund ist der Gedanke, naja, wir waren gerade im Auswahlverfahren und quasi der Zweitplatzierte, den standardisieren wir auch für den Fall, dass der Erstplatzierte, den wir jetzt standardisiert haben, dass da noch irgendwas auftaucht. Ne, weil das sind alles Verfahren, die sind relativ neu. AES, RSA und wie sie alle heißen, ne, die sind ja alle über Jahre und Jahrzehnte hinweg analysiert worden. Ne? AES ist jetzt 30 Jahre da oder halt die Vorgänger Rindale und so weiter, gibt es seit 30 Jahren und die wurden 30 Jahre lang konstant weltweit angegriffen, analysiert und es wurden Schwachstellen gefunden. Keine gravierenden, aber es wurden Schwachstellen gefunden. Und man hat halt die Befürchtung, dass sowas eventuell auch im neuen MLKM-Standard passieren könnte und man dann erstmal wieder dumm dasteht, weil man hat dann keinen funktionierenden Standard mehr. Deshalb wurde also vorrangig oder vorerst ein Ersatzalgorithmus mit ausgewählt. Die dritte Runde des Standardisierungsprozesses für digitale Signaturen läuft noch und begonnen hat sie im Oktober 2024 mit 14 Kandidaten für digitale Signaturverfahren. Und die sind auch mit den Ersatzverfahren, also Ersatzverfahren werden dort auch noch ausgewählt. Die verabschiedeten Standards sind vom NIST in einem sogenannten FIPS veröffentlicht worden. FIPS ist der Federal Information Processing Standard. Da gibt es ganz viele, einige auch in der IT-Sicherheit bekannt. Und die entsprechenden FIPS-Nummern 203, 204, 205 sind halt die US-Standardisierungsnummern für die neuen Algorithmen. Ja, und der Gewinner für den Key-Encapsulation-Mechanismus, für diesen quantensicheren Schlüsselaustauschmechanismus oder Schlüsselkapselungsmechanismus ist MLKEM, beziehungsweise Einreichename war Kyber. Also wer sich in der OpenSSL, in der Entwicklungswelt damit befasst hat, da geistert immer noch der Name Kyber rum. Das basiert irgendwie, ich glaube, auf Star Wars, Kristallen, Jedi-Lichtschwerter und so weiter. MLKEM ist die offizielle Bezeichnung und ist im Prinzip eine Beschreibung dessen, was da passiert. Und zwar passiert Module Lattice Based Key Encapsulation. Das heißt, man nutzt jetzt als mathematisches Verfahren, als dieses Verfahren, das in die eine Richtung gut, in die Umkehrrichtung schlecht oder schwierig geht, Lernen mit Fehlern, also Learning with Errors. Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, dass man aus einer Reihe von Gleichungen mit fehlerbehafteten Variablen die ursprünglichen Variablen nicht ohne weiteres rückbestimmen kann. Das ist zum Beispiel die Fehlerrate, wenn man Vektor- und Matrixmultiplikation macht. Da kommen immer irgendwie, schleichen sich Fehler ein und in die Richtung der Fehler kann man rechnen, aber aus Richtung des Ergebnisses zurück, diesen Fehler zu bestimmen, das ist dann der schwierige Schritt. Und das ist eben die Mathematik, an der die Experten dort im Standardisierungsgremium gesagt haben, da scheitern auch die Quantencomputer dran. Ob das stimmt, da bin ich dann zu wenig Physiker und Mathematiker für. Das kann ich also auch nicht einschätzen. Aber ja, die weltweite Forschungsgemeinschaft hat sich das angeschaut und kam zu dem Schluss, dass dem so sein muss. Ja, Module, Gitter sind eben diskrete Untergruppen des euklidischen Raumes, in denen gearbeitet wird. Und wir haben eben mit diesen Fehler oder lernen mit Fehlern auf diesen entsprechenden Modulen und Gittern einen Schlüsselkapselmechanismus, eine Key Encapsulation zum Austausch von geteilten Geheimnissen. Und diese geteilten Geheimnisse sind dann eben die asymmetrischen Schlüssel in der quantensicheren Welt. Der große Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass wenn wir einen Schlüsselaustausch machen oder einen Schlüsselverkapselungsmechanismus nutzen, dass die Zufälligkeit dort von beiden Parteien beigesteuert wird. Das ist also nicht mehr auf der Seite wie früher, dass Alice ihren Schlüssel macht und alles an Alice-System abhängt und dann Bob auf seinem System arbeitet und dann eben die Sicherheit von Bobs Schlüssel oder Bobs Sicherheit von seinem eigenen System abhängt, sondern die Zufälligkeit wirkt hier von, oder die Randomisierung wirkt hier von beiden Parteien beigesteuert. Und wir können dieses geteilte Geheimnis dann nutzen, ohne weitere Schlüsselableitungen machen zu müssen. Ja, wir müssen also nicht irgendwie so einen Schlüssel generieren und dann weitere Schlüssel ableiten, wie wir das zum Beispiel beim Signal-Protokoll mit dem Triple-Des-Diffie-Hellman-Key-Exchange haben. Was wir nicht haben bei einem Key-Encapsulation-Mechanismus, wir haben keine eingebaute Authentifizierung der Kommunikationspartner. Also wir haben Verschlüsselung, aber keine Authentifizierung hinter. Also ist Alice wirklich Alice? Ist Bob wirklich Bob? Wir haben auch keine Authentifizierung der Daten, wie man das zum Beispiel beim ARD mit AES-GCM und so weiter hätte. Das muss man also entsprechend dann drumherum häkeln. Aber da gibt es ja Verfahren, die wir auch haben. Was wir hier auch haben oder was wir nicht haben, wir haben keine ephemeralen Schlüssel, also keine flüchtigen sitzungsbasierten Schlüssel. Und damit haben wir dann auch keine Perfect Forward Secrecy. Das heißt also, wenn wir nur nackt jetzt das neue MLKM-Verfahren nutzen für asymmetrische Verschlüsselung, kann jemand, der alte Kryptographie mitgeschnitten hat, die bei Bekanntwerden meines Schlüssels auch entschlüsseln. Da muss man also dann entsprechend Sitzungsschlüssel drum basteln, dass man das wieder neu implementiert. Das sind dann Schwierigkeiten, wenn man sich beispielsweise Matrix-Protokoll anguckt oder Signal-Protokoll. Da wird ja ganz viel, da wird ja für jede Nachricht ein Schlüsselpaar abgeleitet. Und das hat eben massive Konsequenzen, dass man eben Matrix und Signal nicht von heute auf morgen quantensicher bekommen wird. Weil eben diese ganzen Schlüsselableitungsverfahren dort Kern der Sicherheit des Matrix-Protokolls sind. Ich habe mich mal noch mit ein bisschen in die Niederung des Betriebs und der Praxis begeben. Nachdem ich auf Arbeit schon Diskussionen mit Entwicklern hatte, beziehungsweise mit Bekannten, die in der Embedded-Welt arbeiten. Und da kam so ein bisschen Befürchtung auf, wie groß werden denn die Schlüssel sein? Was haben wir denn da? Weil ich habe hier oben mal das Sicherheitslevel hingeschrieben. Also wir sehen hier MLKM mit dem jeweiligen Sicherheitslevel und dann vergleichbar RSA 7680. RSA entspricht dem Sicherheitslevel von 192 Bit. Nutzt in der Praxis eigentlich soweit keiner, aber wir sehen hier, so ein Schlüsselpaar ist dann mit 6002 Byte relativ groß. Und bei MLKM 768, das entspricht auch dem Sicherheitsniveau von 192, habe ich ein Schlüsselpaar, das dann 240 Byte groß ist. Klingt jetzt nicht viel, aber elliptische Kurven haben den wunderbaren Vorteil, dass die sehr kleine Schlüssel generieren. Also wenn ich X25519 nutze, und das ist so ein bisschen der Haus- und Hofstandard im Internet geworden, dann habe ich für ein Schlüsselpaar eine Größe von 113 Byte. Und wenn ich mir überlege, dann Matrixraum, MLS, große Gruppenchats, 50.000 Teilnehmer in einem verschlüsselten Gruppenchat und ich muss dann hier auf einmal 2400 Byte statt 110 Byte irgendwie in der Gegend verschieben, dann skaliert das entsprechend. Das heißt also, in solchen Bereichen, ich habe große Bäume, Merkle-Trees oder ähnliches, große Gruppenprotokolle wird es dann Konsequenzen geben und auch im Embedded-Bereich. Wenn man also wirklich so ganz, ganz primitive IoT-Geräte hat, Glühbirnen, Schlüssel, auch normale physikalische Schlüssel, Autoschlüssel machen ja Schlüsselaustausch auf kryptografischer Sicht. Smartcards, YubiKeys, Nitro-Keys und so weiter können da eben auch entsprechend betroffen sein oder sind davon betroffen. Was man hier auch sieht, es gibt eine Benchmark, die habe ich jetzt selber nicht durchgeführt. Laufzeitfaktor 2,5, Energieverbrauch auch ungefähr 2,5, also 2,5 mal so teuer und lang. Und die Metadaten sind wesentlich größer bei entsprechenden MLKM-Algorithmen. Ich habe übrigens da zeige ich Ihnen nachher noch ein bisschen was Genaueres. Ich habe mit OpenSSL damals noch in so einer Pre-Release-Version mal eine Benchmark zu Hause gemacht auf einem uralten Intel Atom, der ist irgendwie so 15 Jahre alt und so der unfähigste Prozessor, den ich noch zum Laufen bekommen habe mit dem aktuellen OpenSSL. Und da habe ich die Benchmarks ein bisschen veröffentlicht. Wie lange braucht man denn zur Schlüsselgenerierung und so weiter? Und da gibt es interessante Ergebnisse, die kommen dann aber nach der nächsten Folie. Signaturverfahren, da gibt es auch zwei neue Standards, FIPS 204 und FIPS 205, mit den hier dargestellten entsprechenden Algorithmen. Man sieht hier schon, der 204 basiert auf derselben Mathematik. Das ist auch wieder ML, Model Lattice Based Verfahren. Also man nutzt auch wieder dieses Lernen mit Fehlern in irgendwelchen Vektormultiplikationen und hat quasi dieselbe Mathematik genommen und hat daraus dann neben der Verschlüsselung oder dem Schlüsselverkapselungsmechanismus auch einen Signaturmechanismus abgeleitet. Für den Fall, dass es da grundlegende mathematische Probleme gibt, hat man noch einen zweiten zweites Signaturverfahren standardisiert, 205. Das ist ein Stateless Hash-Based Digital Signature Standard. Und der basiert, wie man hier sieht, auf den ganz klassischen SHA-2 und Shake-Algorithmen, die jetzt auch schon gut abgehangen und klassisch sind, die allerdings hier mehrfach miteinander verkettet werden. Das heißt also, ich sage mal vereinfacht gesagt, ich wende einen Hash an, dann gebe ich das Ergebnis an den zweiten Hash und so weiter und so fort. Das macht man in mehreren Runden. Allerdings ist das hier stateless und stateless bedeutet, ich habe keine Zustandsübergänge zwischen den einzelnen Operationen. Was ich gerne haben möchte, also ich möchte das so haben, weil diese Zustandsübergänge in der Praxis immer zu irgendwelchen Problemen geführt haben. Also Race Conditions lässt sich nicht parallelisieren und dann gehe ich irgendwo runter auf so einen Single-Core-Betrieb und kann halt, wenn ich eine Prüfsumme berechne, da irgendwie, selbst wenn ich einen fetten Threadripper AMD stehen habe, eben zugucken, wie dann ein Kern einzeln rechnen muss, weil eben Race Conditions auftreten können. Und deshalb hat man hier entsprechend Stateless-Übergänge gebaut und das Ergebnis ist, dass die sehr schnell sind. Ich habe da gleich meine Ergebnisse noch zu auf die nächsten Folien. Im Prinzip ist es so, man hat hier ein Merkle-Tree genommen und hat dann dort entsprechend einmal Signaturen für jedes Blatt eines Baumes genommen. Wer sich mit Merkle-Trees noch nicht auskennt, die finden Anwendungen oder sind bekannt geworden unter dem Begriff Blockchain. Da spielen die eine ganz fundamentale Rolle und man hat sich dieses Verfahren Signaturen über Signaturen über Signaturen dort entsprechend zum Vorbild genommen und verwendet das auch hier in dem neuen Standard. Der zweite Algorithmus ist wie gesagt ein konservativer Ersatz oder Fallback, ne? Also wir haben das mal in der Hinterhalt für MLDSA. Und wenn man eben zum Beispiel Download-Signaturen oder Ähnliches erzeugt, dann ist auch mein Rat hier einfach beide mit anbieten. Ne? Also die Erzeugung dieser Signaturen nimmt sich nicht, die ist nicht besonders zeitaufwendig, gerade wenn ich vielleicht ein Installationsimage oder so, also 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gigabyte signieren will, ist das eine Sekundenarbeit. Ne? Und wer sowas macht, sollte dann idealerweise beide Signaturverfahren parallel nutzen und die entsprechenden Prüfsummen mit anbieten. Und damit schaue ich noch mal kurz ins Floss-Universum. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir quantensichere Algorithmen standardisiert haben, aber diesen Algorithmus zu haben und die Mathematik festgezurrt zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass ich in der Kryptographie die ganzen praktischen Probleme gelöst habe. Na, und die praktischen Probleme, die sind immer noch da, die werden jetzt gerade gelöst. Da passiert also wirklich jetzt mit relativ hoher Schlagzahl einiges. Als ich in Kiel war, war es so im September, dass die X509-Zertifikate noch im Draft liefen. Da lief also gerade die 7. oder 8. Draft-Runde zur Standardisierung der X509-Zertifikate für Postquantensicherheit. Ne, weil da gibt es ja dann auch so, ich sag mal, die Niederung der Implementierung. Da reicht dann nicht nur die Mathematik, da muss man auch gucken, wie implementiert man das dann genau und wie sind die Anforderungen, Schlüsselgrößen und so weiter. Ne? Dort gibt es, ist jetzt im Februar, ist der RFC abgeschlossen worden, 9935. Es ist nicht überraschend, dass natürlich die FIPS-NIST-Algorithmen jetzt standardisiert wurden. Aber es gibt halt eben immer noch Fragen, welche Schlüssellängen, welche konkrete Implementierung, was macht man mit Signaturfeldern, wie sind die Bezeichner für die OIDCs und so weiter. Das sind so ganz banale Implementierungsprobleme, die man da hat, oder Standardisierungsprobleme. Und da kann man, wenn man möchte, auf dieser Webseite pkic.org sich entsprechend die PKI-Capability-Matrix angucken. Da gibt es so eine Übersicht, welche PKI-Software, Hardware, da sind, glaube ich, auch HSMs mit aufgeführt, also Thales Luna und solche Dinge, wo man sich anschauen kann, was die so alles können und machen. Für JSON-Web-Token gilt dasselbe, da gibt es immer noch keinen neuen Standard, da sind also auch momentan Diskussionen. Es gibt einige parallele RFCs, jeder kann ein RFC einreichen, ne? Also auch ich könnte einen schreiben und da einreichen, der wird nicht besonders gut sein, aber ich könnte ihn da veröffentlichen und dann wäre es erstmal ein RFC-Kandidat. Und scheinbar sind da auch ein paar Leute eben gekommen, die meinten, sie könnten es, können es aber doch nicht und haben dann da irgendwie so ein bisschen Grütze eingereicht. Insofern findet da eben momentan noch der Auswahlprozess statt. FIDO 2, ne, das sind dann die Passkeys, die ich ja letztes Jahr vorgestellt habe. Da ist es so, dass die IANA für diese ganze SIBOR, JSON, JOSE, Object Signing Encryption Standardisierung die Object Identifier jetzt aufgenommen hat, also auch nicht überraschend MLDSA. Man hat sich aber noch nicht auf die konkrete Implementierung geeinigt und auf die entsprechenden Implementierungen der Signaturverfahren und der entsprechenden MLChem-Implementierung. Das heißt also, FIDO 2 hängt da noch ein bisschen in der Luft, ist noch nicht quantensicher. Oder man hat noch keine konkrete Roadmap, die zur Implementierung führen wird. TLS 1.3 geht an die Sache recht praktisch ran und TLS 1.3 hat sich drei Hybridverfahren entwickelt. Hybridverfahren bedeutet, man hat hier einfach ein klassisches kryptografisches Verfahren mit einem der neuen postquantensicheren Verfahren kombiniert, vor dem Hintergrund, dass man für einen gewissen Zeitraum, für einen Übergangszeitraum, einfach beide miteinander verheiratet, um die Sicherheit beider zu nutzen. Sollten Quantencomputer morgen plötzlich funktionieren, dann habe ich hier eben die MLChem-Algorithmen. Sollte es in den MLChem-Algorithmen ganz klassische Implementierungsfehler oder irgendwelche Sicherheitslücken geben, dann habe ich immer noch die Sicherheit der gut abgehangenen entsprechenden Kurven. Hier SecP384 und so weiter. Oder hier eben X25519. Man versucht also aus beiden Welten das zusammenzuführen. Es ist und war immer erklärtes Ziel, dass das nur für eine Übergangszeit gilt. Das heißt also, das hat ein End of Life. Weil Daniel J. Bernstein gerade auf irgendwelchen Mailinglisten so ein bisschen, ich will nicht sagen freidreht, aber ist da ein bisschen ungehalten, dass die NIST jetzt schon anfängt, diese Standards mit einem konkreten Lebensende zu versehen. Das war immer der Plan dahinter. Dass man eben für einen gewissen Zeitraum diesen entsprechenden Hybrid-Algorithmus nutzt, um dann danach, wenn es keine großen Findings, keine großen Probleme gibt, zu den nur Postquanten-Algorithmen weiterzugehen. Kleine Information am Rande, wer so BSI-Grundschutzfähigkeit oder mit den BSI-technischen Richtlinien arbeiten muss, es ist zu erwarten und auch schon intern mündlich bestätigt worden, dass X25519 noch nicht empfohlen wurde, nie empfohlen wurde und auch nicht empfohlen werden wird. Das heißt also, dieser erste Hybrid X25519 MLChem768 wird vom BSI aller Voraussicht nach nicht empfohlen werden für postquantensichere Hybridverfahren. Wer also dann da wieder Grundschutzfähigkeit herstellen muss, kann dann wieder argumentieren, was ist wichtiger, die BSI-technische Richtlinie oder der TLS-Standard. Und dann kommt es halt auf den Prüfer an, der da sitzt. Momentan ist es so, dass alle Webbrowser, derer ich habhaft werden konnten, die einen gewissen Marktanteil haben, also es gibt vielleicht nur so irgendwo esoterische Projekte, aber alle großen Webbrowser unterstützen Quantenkryptographie, Postquantenkryptographie und entsprechend auch TLS 1.3 mit den neuen Hybridverfahren. Wer das testen möchte, einfache Variante, ich gehe auf die Seite hier, pqcloudflareresearch.com, da steht dann irgendwie grün ist sicher, rot ist nicht sicher, also postquantensicher. Wer ein bisschen mehr Details haben will, tlssupport oder browserleaks.com, da kriegt man dann wirklich die ganze Palette an TLS-Informationen angezeigt. Kann ein bisschen overwhelming sein, ne? Je nachdem, wie versiert man ist, wie viel man von TLS sehen möchte, kann man das auf der Seite prüfen. Aber momentan ist es wirklich so, als ich in Kiel war im September, war es noch nicht so, aber momentan ist es so, dass die großen Browser, großen Betriebssysteme das alle unterstützen. Auch iOS hat inzwischen nachgezogen. Das war im September noch nicht so. Aber das große 24 oder was das war, oder 26er Update, das hat entsprechend die Algorithmen nachgezogen. Ich habe mal eine Verbindung aufgebaut, Beispielverbindung. Ihr seht hier mit der Option Groups X25519 verlange ich halt eine SSL-Verbindung zu apache.org und da wird mir hier dann entsprechend die negotiierte TLS 1.3-Gruppe angezeigt. Es ist ein derartiges Hybridverfahren. Ne, es funktioniert, es gibt auch Seiten, wo das nicht funktioniert. Sehr ironischerweise ist einer davon OpenSSL.org. Warum auch immer, aber OpenSSL.org unterstützt noch keine hybriden TLS-Verfahren. Auch heute, ich habe es gestern Abend noch mal im Hotel probiert, immer noch nicht. Ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass OpenSSL von irgendwem, von der Linux Foundation, Internet Foundation, irgendwem so ein CDN gesponsert bekommt, wo die selber gar keine Herrschaft über die TLS-Konfiguration haben. Aber es ist schon ein bisschen ironisch, sie selber bieten es noch nicht an. Das heißt also, man kann mit OpenSSL S-Client oder einem TLS-Inspektor da reinschauen und gucken, was bietet denn der Webserver an. Es gibt auch Surveys, also so, ich glaube, Cloudflare macht da regelmäßig so Benchmarking, wie viel Prozent der Webserver bieten denn schon TLS 1.3 an. Und damit wollte ich noch mal kurz auf meine Benchmark eingehen. Wer will, kann sich die Resultate da auf meiner Webseite runterladen. Ich habe, wie gesagt, mit dem Betrieb ein bisschen Diskussion gehabt mit unseren Entwicklern und dem Betrieb. Ja, wie sieht es denn aus? Es wurde bestimmt noch komplizierter, schwerer, teurer. Und ich habe einfach mal auf meinem Intel Atom 230, ne, das ist wirklich so ein Netbook, Nettop von 2007. Ne? Das ist also, wie gesagt, nach dem Raspberry Pi der abgeranzteste, schrottigste Rechner, den ich finden konnte. Da lief NetBSD 10 auf. Ich habe noch Vexstations stehen, aber meine Vexstation braucht für einen SSH 768er Schlüssel knapp eine Stunde zum Generieren. Ne? Also das ist dann auch nicht mehr für eine Benchmark geeignet. Ich habe OpenSSL hier von Hand kompiliert auf dem NetBSD-System. Das hat ungefähr 3,5 Stunden gedauert. Ne? Also allein das Kompilieren von OpenSSL. Und ich habe dann einfach mal 16 Gigabyte Dateien erzeugt, habe die signiert und mit MD5 brauche ich hier 392 Sekunden, also mehrere Minuten. Mit den neuen Shake-Algorithmen bzw. MLDSA ist das hier in unter einer Sekunde erledigt. Hier 10 Sekunden, hier unter einer Sekunde. Also auch auf lahmen, schwachbrüstigen Maschinen kann ich damit wesentlich schneller und komfortabler und besser Signaturen erstellen, als mit den alten MD5-Verfahren. MD5 sollte man jetzt sowieso nicht mehr nehmen aus kryptografischer Sicht, aber ich habe mal einen Vergleichswert gesucht. Und, was vielleicht schon aufgefallen ist, es gibt F- und S-Implementierungen. Das eine ist Fast, das andere ist Space und die sind unterschiedlich implementiert. Fast ist schnell, wenn ich viel RAM habe. Ist also der normale Anwendungsfall für Endkonsumentengeräte. Handys, Tablets, PCs, Laptops, Server und so weiter. Space, also die S-Variante, ist dann sinnvoll, wenn ich irgendwo wirklich im Embedded-Bereich tätig bin und dann irgendwie auf dem Pi Zero oder einer Waschmaschine irgendwie TLS anbieten muss. Ja, gibt's. Es gab auch schon Waschmaschinen mit Remote-CVEs, also ne, die großen Industriewaschmaschinen in Krankenhäusern wurden schon vor Jahren über TLS-Sicherheitslücken gehackt. Ja, also da gibt es auch nochmal die Auswahlmöglichkeit. Ne? Und ich habe dann auch nochmal mit dem Server quasi Connections gezählt. Das ist jetzt eher so ein einfacher Home-Lab-Test. Ich habe einfach mal geschaut, wie schnell brauche ich denn hier oder wie viel Verbindung kann ich in 600 Sekunden, 10 Minuten aufbauen. Und mit dem Klassiker X25519 bin ich bei 5031 Verbindungen. Wenn ich den Hybrid-Algorithmus nehme mit MLChem, bin ich bei 60 Verbindungen weniger. Das ist also total vernachlässigbar für die Praxis. Also da habe ich auch keinerlei Bedenken, dass jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, wir brauchen neue Hardware. Mehr RAM, neue CPU, neue Kryptobeschleunigung. Irgendwas. Nein, ist alles stellenweise sogar noch besser und schneller mit den neuen Verfahren. Dann schauen wir nochmal nach. OpenSSH GNU-PG. OpenSSH hat seit Version 10.0 optional und ich glaube ab 10.1 oder 10.2 dann standardmäßig Hybridverfahren aktualisiert. Das heißt, der Standard-Schlüsselaustausch bei OpenSSH 10.2 und größer ist eben MLChem X25519 basierend. Ne, und damit eben schon quantensicher. GNU-PG geht, wie man bei Werner erwarten konnte, einen eigenen Weg. Und zwar hat Werner Koch bzw. G10 schon während das Standardisierungsverfahren lief, entwickelt, ne, um dann bereit zu sein für die entsprechenden Algorithmen. Und es gibt einen alternativen Standard, der von GNU-PG bzw. G10 und Werner Koch vorgeschlagen wurde. Ne, OpenPGP ist ja der Standard. Ne, GNU-PG ist die Software, die den Standard implementiert. OpenPGP ist der Standard, der eben OpenPGP-Verschlüsselung standardisiert. Und da haben wir leider momentan das Problem, dass es eben mit GNU-PG 2.5 eine GNU-PG-Version gibt, die unter anderem diese hybriden Algorithmen implementiert. Und wer hier Brainpool liest, der wird sich denken können, was der Grund hinter diesen Kurven ist. Da wird wahrscheinlich irgendwie eine Zertifizierung durch das BSI oder eine Förderung durch das Innenministerium oder was hinterstehen. Also das ist so diese klassische, das sind die beiden BSI-Kurven, die sind hier enthalten. Und momentan ist es so, dass viele Distributionen, wie zum Beispiel Arch Linux, CacheOS und so weiter, was ich jetzt privat nutze, bei GNU-PG 2.4 bleiben und 2.5 nicht unterstützen. Das kann sein, dass wir dann da wieder so eine Situation haben, wie damals mit Jörg Schilling und seinen CDR-Tools, dass es dann irgendwie dann wieder Forks gibt und unterschiedliche Standards. Deswegen müssen wir jetzt sehen, was hier passiert. GNU-PG 2.5 funktioniert, es funktioniert sauber. Ich habe es selber vertestet, probiert. Die entsprechenden Schlüssel laufen, aber die Frage ist dann, welcher Standard kann sich dann am Markt durchsetzen? Ist das, was Werner hier und G10 entwickelt haben, der zukünftige Standard? Oder kommt da vielleicht irgendwann mal ein neuer OpenPGP-Standard, der was ganz anderes verlangt? Ja, da ist also momentan leider Bewegung drin, bloß in die nicht unbedingt in die richtige Richtung. Was Smartcards angeht, wer also irgendwie ein YubiKey, ein Token 2, ein NitroKey oder sowas hat als GNU-PG-Smartcard, der muss eben noch warten, bis es entweder ein Firmware-Update gibt oder neue Hardware, die dann die entsprechenden MLChem und so weiter unterstützt. Software, das Open Quantum Safe Project, ist jetzt eigentlich end of life. Das war so quasi parallel. Das konnte man als Provider bei OpenSSL einbinden. Da lief die Implementierungsarbeit ab. Ne? Also während der Standardisierungsprozesse hat man dort schon parallel implementiert und man konnte dann mit OpenSSL die Bibliothek entsprechend einbinden, nutzen. Inzwischen ist die mit OpenSSL 3.5 in den Standard übergegangen. Also die standardisierten Algorithmen sind in OpenSSL seit letztem Sommer enthalten. Und alle OpenSSL-Versionen ab 3.5 unterstützen die entsprechenden quantensicheren Verfahren. Bouncy Castle für Java und C, auch seit letztem Sommer, Nginx, R-Proxy, Traffic, Caddy, die ganzen Bibliotheken, OpenVPN und WireGuard arbeiten noch in Postquantenkryptographie. Bei WireGuard gibt es auch interessante Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Also da wird es vielleicht auch mehrere WireGuard-Standards dann geben. Und wer Red Hat-basierte Systeme nutzt, da gibt es ja die Crypto-Policies. Da ist man dann mit der Crypto-Policy-Future mit einem Keyword quasi auf der quantensicheren Seite. Ja, ansonsten noch ein kurzer Überblick, was ist zu tun, und dann bin ich auch fertig. Das ist ja so für die, ich sag mal, Sicherheitsarchitekten, welcher bin. Die Frage, erster Punkt, Kryptokataster, wo findet überall Verschlüsselung statt? Das ist in einem großen Unternehmen oder einer großen Organisation gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich sag mal, Netzwerkverkehr, TLS-Verbindung, das kann ich also mir noch scannen. Aber hat denn da irgendein Entwickler irgendwo irgendeinen, ich sag mal, GNU-PG-Schlüssel, den er zum Signieren nutzt oder so, noch rumliegen, der vielleicht mit 768-Bit vor 20 Jahren entstanden ist und da irgendwo noch rumdumpelt? Also das ist relativ schwierig. Da muss ich gucken, wie sehen denn meine Datenflussdiagramme aus, meine Schnittstellendefinition. Da ist dann der klassische Architekturarbeit, ne, nach TOGAF, SAPSA oder was auch immer, muss man schauen, wo findet denn überall Kryptographie statt. Was man machen sollte, jetzt Hybrid, das haben wir ja bei TLS, ne, später dann ersetzen. Also auch hier, es wird noch einen zweiten Wechsel geben, einmal zu Hybrid, dann von Hybrid zu den reinen Postquanten-Algorithmen. Kryptoagilität, die ist ja schon seit den 90ern gefordert. Man hat ja damals gemerkt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, zum Beispiel bei irgendwelchen EC-Karten, Smartcards, ne, wenn man da Hardware, Kryptografie in Hardware macht, dann braucht man eine gewisse Zeit, um die auszutauschen. Ne, also von DES über Triple-DES zu AES hat damals auch schon einiges an Zeit und Geld und Nerven gekostet. Und seitdem weiß man, dass Kryptoagilität eigentlich gefordert ist. Und viele, viele moderne Frameworks erzwingen auch Kryptoagilität. Also man kann, ich sag mal, um Bouncy Castle zu nutzen und dann nicht kryptoagil zu sein, muss man sich echt Gedanken machen, wie man das hinbekommt. Ja? Dann tauchen noch Fragen auf, wie sieht es aus, Data at Rest, Data in Motion, Datenbanken, Dateisysteme. Habe ich vielleicht irgendwo Backups liegen? Habe ich Backups liegen, die vielleicht langzeitarchiviert werden müssen? Vielleicht, wenn ich im Medizinbereich unterwegs bin, da gibt es so Sachen wie Arbeitsunfälle, Berufsgenossenschaftsfälle, die müssen 30 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufbewahrt werden. Das ist also ein Zeitraum, da denkt man in Jahrzehnten, oder irgendwelche Baupläne und so weiter, die müssen auch 20, 30 Jahre aufbewahrt werden. Wie sieht es aus mit den Langzeitarchiven? Entschlüsseln, Neuverschlüsseln, Überschlüsseln, in den Tresor werfen und hoffen, dass die Offline-Lagerung als Sicherheit ausreicht. Kann ja auch eine Lösung sein. Ne? Dann gibt es noch Entwicklungen, VPNs, SSH, Quick, WebRTC, Hardware-Token. Ne, die Passkeys, die werden dann wahrscheinlich komplett veralten, wenn es neue quantensichere Hardware-Token geben sollte oder neue Passkeys. Und dann eben jetzt schon Maßnahmenpläne erarbeiten und in die Umsetzung gehen. Damit wäre ich durch. Ich glaube, wir haben noch eine Minute oder so für Fragen. Ansonsten, Folien könnt ihr runterladen. Ihr könnt auch gerne dann mich noch hier auf den Linux-Tagen oder per Mail oder so kontaktieren. Thank you.